Wie ist das so mit dem Glauben? Heute das Thema mündiger Glaube. Wie entwickelt sich das? Wie bekomme ich eine Sicherheit auch in meinem Glaubensleben? Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir können das gar nicht erschöpfend heute gemeinsam auch diskutieren und darüber nachdenken. Aber ich möchte euch auch ein paar Impulse mitgeben, die mich in der Vorbereitung da beschäftigt haben. Ich glaube, dass unser Glaube sich tatsächlich zeigt, auf der einen Seite zwischen unserer Persönlichkeit, zwischen dem, wer wir sind, unserer Identität, und aber auch zwischen den gesellschaftlichen Dingen, die uns prägen. Das heißt, mit den Leuten, mit denen wir zusammenleben, das heißt, mit den Kommilitoninnen, mit den WGs, Familien, auch mit den gesellschaftlichen Strömungen, in denen wir stehen. Und dazwischen drin stehen wir als Mensch mit unserem Glauben. Da stehen wir und da entwickelt sich etwas. Und der Mensch ist geschaffen als ein relationales Wesen, als ein Wesen, das auf Beziehungen angelegt ist. Wir können nicht ohne Beziehungen leben. Niemand. Wir können nicht in der Isolation leben, sondern wie Beziehungen sich entwickeln und reifen, so reifen und entwickeln wir uns auch als Menschen. Und das ist ganz spannend. Da gibt es ganz viele, ein paar Pädagogikstudierende sind vielleicht hier und haben im ersten Semester was von Erikson gelernt oder die Religionspädagoginnen von Fowler. Da gibt es ganz viele Theorien, auf die will ich gar nicht so eingehen. Die sagen alle, ja, Glauben entwickelt sich mit unserem Menschsein. Mit unserem Menschsein entwickeln wir uns. Und unser Glaube, der entwickelt sich damit. Und das ist so eine gewisse Spannung, weil auf der einen Seite ist der Glaube ein Geschenk von Gott durch den Heiligen Geist. Und auf der anderen Seite ist es auch unsere Verantwortung, dem zu leben, zu entwickeln, weil er Teil von uns wird. Ich habe das mal auf sehr, ja, ich fand schon fast drastische Weise erlebt. Ich habe nämlich eine Studie gemacht und da habe ich Menschen interviewt, die sagen, dass sie nicht mehr glauben wollen oder können. Und da ist mir, glaube ich, zum ersten Mal deutlich geworden, weil wenn ein Mensch sich sozusagen entkehrt, also sagt, tschüss Gott, ich will mit dir nicht mehr leben, nach vielen Jahren, dann ist das gar nicht so einfach. Warum? Weil der Glaube alles durchdrungen hat. Das Denken, das Fühlen, das Sein, die ganze Identität und auch Teil der Persönlichkeit geworden ist. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich auch sagen als Christinnen und Christen, dass der Glaube nicht nur ein Add-on ist, ein Sahnehäubchen auf einem gelingenden Leben, nicht nur etwas Zusatz, wo man mal in einen Gottesdienst geht, sondern wir sagen ja, in Christus sein. Glaube heißt, mit Christus verwurzelt sein. Glaube heißt, dieser Jesus durchdringt mich in allem, was ich bin. Und das habe ich ausgerechnet zum ersten Mal, glaube ich, so richtig verstanden, wo ich diese Leute interviewt habe, die seit 4, 5 Jahren sagen, sie glauben nicht mehr. Und sie sagen, ja, dieser Glaube, der prägt mich eigentlich immer noch, obwohl ich nicht mehr glaube. Ich habe mich entwöhnen müssen. Warum? Weil in allem war das zum Beispiel mein Maßstab, wenn ich mich entscheide. Ich habe meinen Freundeskreis gehabt, der hat mit meinem Glauben zu tun gehabt. Und da wurde mir das nochmal deutlich, wie wichtig das ist und wie unser Glaube verwoben ist durch unser ganzes Sein. Und das ist kein Zufall, weil wir als Menschen von Gott so geschaffen sind, weil wir geschaffen sind als ganzheitliche Wesen, die Gott auch zum Beispiel ganz unterschiedlich wahrnehmen, mit unserem Intellekt, aber genauso mit unseren Gefühlen. Mit unserem Körper drücken wir manchmal aus, Gott, wir sind bereit. Manche Leute, wenn wir nachher Anbetung machen, die stehen auf mit ihrem Körper, um Gott zu signalisieren, guck mal, ich bin jetzt bereit, ich stehe jetzt. Mein Körper drückt das sogar aus. Christsein ist was Ganzheitliches. Wir können Gott spüren. Wir können versuchen, Dinge von ihm zu verstehen. Wir können in der Bibel lesen. Und all das trägt dazu bei, dass wir uns Gedanken machen, wie entwickelt sich der Glaube auch in mir? Wie entwickle ich mich mit meinem Glauben? Wie gehe ich damit um, wenn ich Dinge auch nicht verstehe? Dietrich Bonhoeffer war einer der ersten, der sich sehr, sehr ausführlich mit einem mündigen Glauben beschäftigt hat. Und bei ihm waren es vor allen Dingen auch äußere Dinge, die ihn dazu getrieben haben. Einmal hat er festgestellt, dass immer weniger Leute an Gott glauben, und er hat sich gefragt, wie gehen wir damit um, wenn wir in eine religionslose Zeit gehen? Was hat das für Auswirkungen? Warum glauben die Leute nicht mehr? Wo ist diese Mündigkeit? Wo ist diese Entscheidungsfreudigkeit, dass Leute sagen, jawohl, ich will mit diesem Gott leben? Und das Zweite ist, dass er darüber nachgedacht hat, wie kann es sein, dass Millionen von deutschen Christen Hitler nachfolgen? Wie kann das sein? Wo ist diese Mündigkeit? Wo ist diese Auseinandersetzung auch mit gesellschaftlichen Phänomenen und Strömungen? Und ich glaube, das ist wichtig. Auch das gehört zu einem Glaube dazu. Glaube ist nicht etwas Geistliches, etwas, was sozusagen noch zusätzlich zu unserem Leben kommt, sondern es durchdringt alles. Glaube zeigt sich auch in der Öffentlichkeit, auch politisch, nicht unbedingt parteipolitisch, nicht falsch verstehen. Wobei ich mir wünsche, dass ihr alle am Sonntag zur Wahl geht. Ja, sozusagen, Glaube heißt auch, wir gehen zur Wahl und das ist ein geistlicher Akt. Wir gehen beten zur Wahl und jede und jeder macht dann das Kreuzchen an der richtigen Stelle. Es geht nicht um Parteipolitik, aber es geht darum, dass Glaube sich zeigt. Zum Beispiel kann ich das, was ich glaube, anderen erklären. Also gibt es da eine Plausibilitätsstruktur in meinem Leben? Gibt es eine Plausibilitätsstruktur für meinen Glauben? Also kann ich das anderen erklären? Das ist zum Beispiel eine ganz spannende Übung. Also machen wir jetzt hier nicht, aber meine Studenten müssen die immer machen. Ja, die sind immer total begeistert. Also am Ende ja, warum? Weil sie merken, das ist gar nicht so einfach. Erst wenn ich einem anderen zum Beispiel mal erzähle, was Gott mir bedeutet, wird mir klar, was das für mich bedeutet und was das für Auswirkungen hat oder wie schwierig das manchmal ist. Wie erkläre ich jemand, der Gott nicht kennt, dass es Gott gibt? Das ist gar nicht so einfach. Und es ist gut, sich manchmal dem auch zu stellen. Auch in der Bibel spielt dieser mündige Glaube eine ganz große Rolle. Beziehungen entwickeln sich und vom Anfang bis zum Ende geht es immer wieder darum, dass Gott mit Menschen in ihrer Glaubensentwicklung geht. Und das Tolle ist daran, dass es ihm nicht darum geht, dass die sich zu Superfrauen und Supermännern entwickeln. Dass es nicht darum geht, die Superstars des Glaubens irgendwie dazu entwickeln. Sondern es geht darum zu sagen, dass Gott sagt, ich gehe mit dir. Mose zum Beispiel, der ausgesucht wird, als Schafhirte und Mörder das Volk aus Ägypten zu ziehen, wo das Volk Israel in Gefangenschaft als Sklaven gearbeitet hat. Und Gott hat sie gehört, ihr Stöhnen und Ächzen, und hat gesagt, okay, ich suche mir jemand und diese Person, die soll mir helfen, mein Volk rauszuführen. Und er hat sich diesen Mose rausgesucht. Und Mose hat gesagt, oh, ich kann nicht reden. Ja, er hat gesagt, ich will das nicht. Er hat erstmal gefragt, wer bist du eigentlich? Wie heißt du, Gott? Ja, also der hat sich alles Mögliche, das geht jetzt ganz spannend, über zwei Kapitel. Und am Ende sagt er, ja, als Gott gesagt hat, okay, ich gehe mit dir die ganze Zeit. Ich lasse dich nicht alleine. Und das ist so eine Zusage, wenn wir auch über Sicherheit reden. Sicherheit heißt in der Bibel nicht, ich kriege eine Garantie dafür, dass mein Leben gelingt. Wenn du glaubst, dann wird alles super in deinem Leben. Nein. Wenn du denkst, jawohl, ich glaube an Gott und dann ist alles gut. Nein. Aber wenn du glaubst, dass Gott mit dir geht durch das, was nicht gut ist und das, was gut ist, das, was gelingt und das, was nicht gelingt, das ist Glaube. Da lohnt sich das. Dafür hat Gott Mose eine Sicherheit gegeben und vielen anderen in der Bibel. Und die Bibel geht da sehr realistisch mit um. Die hat da keinen rosaroten Blick in die Glaubensentwicklung. Und ich möchte uns ein paar Verse vorlesen aus dem ersten Korintherbrief von dem Apostel Paulus. Kapitel 3, und er schreibt zu den Christen in der Gemeinde in Korinth. Allerdings, wenn es so anfängt schon, ja, also egal. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen hättet. Gute Paulus hat kein Blatt vor den Mund genommen. Wenn man das allerdings den Anfang vom Brief liest, also auch da lohnt es sich mal reinzugucken in die Bibel, den ersten Korintherbrief, total spannend. Er lobt die nämlich und sagt, ihr seid Vorbilder im Glauben. Es gibt keine andere Gemeinde, die ich kenne, die so viele Gaben hat wie ihr. Also er lobt sie. Es geht zum Beispiel beim mündigen Glauben nicht darum, dass man keinen Glauben hat, sondern es geht darum, wie entwickelt sich der Glaube. Und bei den Korinthern war es so, dass sie zum Beispiel viel gestritten haben um Themen wie, wem folgen wir eigentlich nach? Wer ist der beste Redner? Ist es Apollos? Ist es Paulus? Oder doch, sollen wir Jesus nachfolgen? Dann haben sie es auch mit ihrer Sexualmoral nicht so genau genommen. Und viele andere Dinge. Sie haben sich gestritten darüber, was sie essen sollen, was rein und unrein ist und so weiter. Also es gab vieles, was im Argen lag. Und Paulus spricht das an und sagt, passt mal auf, ihr seid unreif. Ihr seid unmündig in manchem. Auch wenn ihr auf dem Weg mit Christus seid. Und da seid ihr auch gut, ihr seid beschenkt. Und das ist so eine Spannung, die da ist. Mündiger Glaube heißt auch, ich mache mich auf eine Reise mit Niederlagen. Ich mache mich auf eine Reise, wo Dinge, die in mir sind, eine unreife Charakterschwäche, Streitigkeiten, dass die auch ein Teil meines Glaubens werden. Und das ist gar nicht so einfach. Glaube zeigt sich nicht in erster Linie hier, in der Anbetung. Ich finde Anbetung super, ja, und das finde ich total wichtig und sind wichtige Begegnungen mit Gott. Aber wo dein Glaube ist, wenn du wissen willst, eine Standortbestimmung, dann zeigt sich das zumindest nicht nur in der Anbetung, sondern dann zeigt sich das in deinem Alltag. Dann zeigt sich das, wie du mit den Menschen umgehst, vor allen Dingen mit denen, die du nicht leiden kannst. Da zeigt sich, wie ein Glaube reif wird. Und das, finde ich, ist ganz schön herausfordernd. Und ganz schön praktisch. Paulus schreibt mal, die Frucht des Geistes, die uns begleitet, der Geist Gottes, der uns auch begleitet in dieser Mündigkeit, ja, die Frucht des Geistes, ja, also, wow, was ist das? Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue, Rücksichtnahme. Fällt euch was auf? Lauter Dinge, die miteinander sichtbar werden. Lauter Dinge, die zwischen uns, die zwischenmenschlich sind, die in Beziehungen sichtbar werden. Ein mündiger Glaube zeigt sich vor allen Dingen da, wie wir umgehen miteinander. Und ich finde, genau da im Alltag, da merken wir, wo es dann auch klemmt und wo es schwierig ist. Und genau da sagt Gott, in dieser Gemeinschaft, da wo es so schwierig ist, da liegt auch eine Lösung. Nämlich diese Gemeinschaft, die, wo wir den Glauben teilen, die korrigiert uns. Die hilft uns, uns selbst zu verstehen. Und Gott zu verstehen und unseren Glauben zu spiegeln im anderen. Am anderen kann ich mich lernen. Das gilt auch für meinen Glauben. Und das ist vielleicht als erstes nicht immer ganz so schön. Aber genau das, glaube ich, ist das, was ehrlich ist. Ein ehrlicher Glaube. Das ist die Grundlage, um zu wachsen. ein ehrlicher Glaube, der nicht versucht, was zu spielen, der nicht versucht, im Gottesdienst was anderes zu sein, wie an der Uni oder auf dem Arbeitsplatz oder in der Familie. Zu lernen, auch mit den Dingen, die nicht klappen, umzugehen. Ich muss nicht, um authentisch zu sein, jedem alle meine Lieblingssünden erzählen. Nicht falsch verstehen. Alles hat seinen Ort. Aber zu sagen, jawohl, mein Glaube zeigt sich auch in den Beziehungen meines Lebens. Und Glaube heißt dann auch Entsicherung. Glaube heißt, ich vertraue diesem Gott, dass er mir genau da, wo ich loslasse, da, wo ich ehrlich werde, da, wo ich auch einen Teil dessen offenbare, was vielleicht auch nicht so schön ist, dass genau dieser Gott mich da hält und liebt. Und das ist jetzt eine tiefe biblische Wahrheit und Sicherheit. Und auch da gibt's ganz viele Beispiele. Und ich möchte nur eine nennen aus dem Matthäusevangelium, wo das für mich so plastisch wird. Ja, die Nachfolger Jesu, die sind auf dem See Genezareth unterwegs und plötzlich, ja, sehen sie ein Gespenst, ein Außerirdischer, was auch immer. Und dann kommt diese komische Person da näher, voller Angst und Unbehagen, und dann erkennen sie, oh, das ist Jesus, ja, dem sie nachfolgen, ihr Herr, ihr Rabbi. Und der steht auf dem Wasser, und Matthäus schreibt, dass Petrus dann der Erste war, der gesagt hat, ja, wenn du auf dem Wasser laufen kannst, dann will ich es auch. Dann will ich es auch. Aber er hat noch ein bisschen Schiss gehabt. Da war auch noch ein bisschen Zweifel da, weil er war ja Fischer von Beruf und er wusste mit dem See Genezareth, ja, das ist so Physik und so, ne, das funktioniert nicht. Also hat er gesagt, Jesus, aber wenn du es bist, wenn du der Herr bist, wenn du ein Wort sagst, dann trete ich raus. Entsicherung. Und Jesus hat genau ein Wort gesagt, nämlich er hat gesagt, komm. Und Petrus ist gekommen, ist ausgestiegen und stand auf dem Wasser. Stand wirklich auf dem Wasser, und dann kam die große Welle, die nächste im Sturm, und er hat die Panik bekommen und er ist untergegangen. Und er hat Jesus geschrien. Und Jesus hat ihn an der Hand gepackt und hat ihn hochgezogen. Und das finde ich so faszinierend. Der Umgang damit, dieser Mut von Petrus, dieses Vertrauen, Glaube heißt ja Vertrauen, dieses Vertrauen, wenn Jesus mir das zutraut, dann tue ich das. Dann gibt es diese Entsicherung, dann gehe ich dahin. Und dann gleichzeitig dieses ehrliche Versagen. Da kommen die Wellen, die Ängste, die Zweifel, die schlechten Erfahrungen in der eigenen Biografie, was auch immer das bei dir vielleicht ist. Und du denkst, du gehst wieder unter, und du gehst tatsächlich unter. Und du schreist zu diesem Jesus, und er lässt Petrus nicht untergehen, und er lässt dich nicht untergehen. Diese Erfahrung und diese auch Ambivalenz zwischen Vertrauen und Loslassen und Versagen und Untergehen und wieder gerettet werden. Genau das sind Erfahrungen, die einen mündigen Glauben ausmachen. Ein mündiger Glaube ist nichts Glattes, Schönes, sondern ist etwas Raues, ist etwas Wirkliches, ist etwas, das genau damit zu tun hat. Ist etwas wie die Korinther, die auf der einen Seite erleben, dass Gott ihnen Gaben schenkt und auf der anderen Seite im Alltag oft fallen und ermahnt werden müssen. Und ich finde, dass das ganz wichtig und spannend ist. Ein mündiger Glaube weiß, bei all den Schwierigkeiten, ich bin von Gott gehalten. Das letzte Wort hat Gott. Das letzte ist seine Hand. Bei all dem Zweifel, die du vielleicht hast. Vielleicht Zweifel an dir selbst, vielleicht Zweifel an Gott, vielleicht Zweifel, wenn du in der Bibel liest, weil du denkst, du verstehst es nicht. Die Zweifel, weil du Gott nicht spüren kannst, weil alle davon erzählen, wie toll dieser Gott ist. Halleluja! Und du denkst so, Amen. Und die Leute erzählen, wie Gottes heilende Kraft selbst die eigene Katze heilt. Und du denkst, bei mir funktioniert es aber gar nicht. Genau da zeigt sich Glaube. Genau da zeigt sich Mündigkeit. Wo, an wen wendest du dich? Wende dich an Jesus. Wende dich direkt an ihn. Er ist da der richtige Ansprechpartner. Weil er seine Hand niemals zurückzieht. Das hat er versprochen. Und es braucht diese Gemeinschaft, von der ich vorhin gesprochen habe. Ich glaube, dass das tatsächlich eine große Herausforderung ist für uns. Dass wir in einer Zeit leben, wo wir auf der einen Seite Gemeinschaft gut und wichtig und cool finden und auf der anderen Seite aber sehr individualistisch geprägt sind. Und vieles mit uns selbst ausmachen. Ich bin ein begeisterter Fan von Mentoring zum Beispiel. Ich habe immer noch einen Mentor, mit dem ich mich regelmäßig treffe und über auch meine Fragen des Glaubens und des Lebens und der Entsicherung ins Gespräch komme. Einer meiner Studenten hat gesagt, Herr Falks, das enttäuscht mich jetzt, aber ich dachte so, also wenn man so alt ist wie Sie, also da braucht man doch keinen Mentor mehr. Doch, gerade wenn man so alt ist. Aber auch wenn man jung ist. Ich glaube, es ist wichtig, weil Mentoring so ein sicherer Raum ist, ein Schutzraum, wo ich das mal aussprechen kann, was ich mich vielleicht in einem Gottesdienst nicht getraue. Weil das mal rauskommt in mir, was ich sonst vielleicht eher geheim halte. Aber das ist gut, diese Sprachfähigkeit, auch über die eigenen Zweifel oder manchmal auch das eigene Versagen. Mündiger Glaube heißt auch, wir geben uns gegenseitig Sicherheit. Wir geben uns Sicherheit in dem, wo wir aufeinander achten, wo wir einander sehen, wo wir einander Mut zusprechen und vor allen Dingen, wo wir miteinander streiten. Wir brauchen so eine Art Ambiguitätstoleranz des Glaubens. Also Ambiguitätstoleranz heißt ja, man kann zwei scheinbar gegensätzliche Dinge aushalten. Man muss nicht gleich immer Recht haben. Man muss nicht gleich immer sofort sagen, jawohl, aber ich habe das letzte Wort. Sondern das heißt, nein, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, in verschiedensten Fragen, wir halten das aus gemeinsam. Wir gehen da gemeinsam durch. Es muss nicht immer ein letztes Wort geben. Auch da zeigt sich eine Reife, eine Mündigkeit. Zu sagen, jawohl, auch wenn ich anderer Meinung bin, ich gehe diesen Weg des Glaubens mit dir. Auch wenn ich hier widerspreche, jawohl, aber ich schätze dich als Person. Ich gehe respektvoll mit dir um. Niemand ist mir da so ein Vorbild wie Jesus selbst. Dieser Petrus, der diese Erfahrung gemacht hat mit Jesus, der hat ihn später verleugnet. Vorher noch groß getönt, ja, egal was passiert, ja, ich verteidige dich, ja, Leben und Tod und ja, alles raufgepackt, was ging. Und dann kam, kennst du diesen Jesus? Nein. Gefährliche Situation, Jesus wurde gefangen genommen, dann ans Kreuz genagelt, war für alle, die Jesus kannten, eine schwierige Situation. Und Petrus war sehr, sehr traurig über sich selbst. Petrus geweint über sich selbst, über sein eigenes Versagen, dass er große Sprüche geklopft hat, aber wieder nichts gehalten hat. Und dann, Tage später, begegnet er diesem Jesus wieder. Und er wusste, was ist jetzt. Und sein Bruder, die waren wieder am See Genezareth im Fischen, der springt schon rein und Petrus ein bisschen hinterher, geht Jesus entgegen. Und Jesus sagt Hallo und nimmt sich gleich Petrus raus. Komm, wir gehen mal ein bisschen extra. Petrus dachte vielleicht, und was kommt jetzt? Und Jesus sagt, Lieber Petrus, wir hatten doch drüber gesprochen. Was hatte ich dir gesagt? Hatte ich recht? Wir müssen jetzt mal ernsthaft reden. Ich hatte eigentlich auf dich gesetzt. Ey, ich habe dich 3 Jahre ausgebildet und jetzt so ein Ende. All das hat Jesus nicht gesagt. All das waren so Gedanken, die ich hatte. Oder wenn ich mit meiner Frau streite. Nee, Jesus hat Petrus gefragt, hast du mich lieb? Petrus hat gesagt, ja, Herr, ich hab dich lieb. Jesus war ganz auf der Beziehungsebene und nicht auf der Moralebene. Jesus war ganz auf der Beziehungsebene, weil er weiß, wir Menschen sind Beziehungswesen, wir können nicht anders. Und es geht nicht um Perfektion bei Jesus, sondern um ganze Beziehungen, um geheilte Beziehungen, um wiederhergestellte Beziehungen, weil die ein mündiges Christsein ausmachen, einen mündigen Glauben ausmachen. Nicht das Scheitern von Petrus, sondern das Wiederaufstehen. Und Petrus hat dann in der ersten Gemeinde eine große Rolle gespielt. Er war dieser Fels, an denen sich eine ganze Generation orientiert hat, an jungen, neuen Christen. Aber er war nicht perfekt. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir, wenn wir über mündigen Glauben nachdenken und du vielleicht ja nochmal heute Abend vorm ins Bett gehen nochmal so einmal drüber nachdenkst, dass du weißt, jawohl, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um Beziehung. Es geht, dass meine Beziehung zu diesem Jesus reift. Und wenn ich fall, dann kann ich ihn anrufen. Und er wird mir seine Hand hinstrecken und er wird mich am Ende diese eine entscheidende Frage fragen. Nicht, was hast du alles geleistet, sondern hast du mich lieb? Und das ist eine Frage, die hält und die trägt und die wir miteinander auch austauschen können und wo wir sagen können, jawohl, wie zeigt sich das in den Gemeinschaften unseres Lebens? Wie gehe ich mit den anderen um? Weil mündiger Glaube ist ein versöhnter Glaube. Ein Glaube, der hilft zu versöhnen mit Gott, mit Jesus, wie wir das gerade gehört haben. Aber auch, der hilft, dass ich mit mir selbst versöhnt werden kann. Da, wo ich unbarmherzig gegen mich bin. Und mündiger Glaube hilft auch, dass ich Versöhnung leben kann gegenüber den Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Und das zeigt sich ganz praktisch in den Beziehungen, in denen ich lebe. In den Beziehungen, in denen du lebst, in die du nachher wieder nach Hause gehst. Und ich wünsche dir, dass du das mitnimmst. Ich möchte beten. Lieber Herr, danke dafür, dass du Petrus gehalten hast, immer wieder, in den unterschiedlichen Situationen seines Lebens am See Genezareth, später nach dem Verrat und dass du ihn mündig gemacht hast. Danke, dass du mit uns diesen Weg gehst, dass du gesagt hast, jawohl, ich gehe mit, ich begleite dich bei all dem, was auch schwierig ist, bei all dem, wo wir fallen und zweifeln und nicht mehr weiter wissen. Da sagst du, ich gehe mit, ich gehe da durch, auch durch die Tiefen, auch durch die Zweifel, da bin ich da. Danke, dass wir uns darauf verlassen können. Und danke, dass wir uns darin unterstützen können, da wo wir manchmal nicht genug Glauben haben, dass du Glauben schenkst. So möchte ich dich bitten, dass du uns begegnest. Und dass wir deine Hand halten im richtigen Moment. Amen.